Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in diesem Kirchenjahr im Römerbrief. Bevor ich ihn lese, nur ganz kurz ein, zwei Hinweise zu dem Hintergrund des Römerbriefes. Paulus, der Apostel, der ja viele Gemeinden selbst gegründet und aufgebaut hat in der urchristlichen Zeit, schrieb den Römerbrief an eine Gemeinde, die er noch nicht kannte. Es ist auch eine Gemeinde, die er eben nicht gegründet hat, aber von hoher Bedeutung war, allein schon deshalb, weil sie in dem Machtzentrum der damaligen Welt lag, in Rom. Und mit dem Römerbrief nun stellt sich Paulus dieser Gemeinde vor. Der Römerbrief ist sein längster Brief und auch theologisch der anspruchsvollste und stellt so etwas wie sein theologisches Vermächtnis dar. Mit großer Sicherheit war es sein letzter Brief. Ich lese nun aus dem 5. Kapitel die Verse 1 bis 5. Gerecht geworden durch den Glauben. Haben wir also Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht aber nur das. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, denn wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bewirkt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe gerade eben einleitend die Umstände des Römerbriefes erläutert. Und dass Paulus hier sein theologisches Vermächtnis formuliert oder sein theologisches Gesamtdenken einmal für die römischen Christen, die ihn nicht kennen, vorstellt. Und in den ersten Kapiteln dieses Römerbriefes verwendet Paulus größte Mühe und auch viele Worte darauf, einen zentralen Gedanken seiner Theologie zu erläutern, die sogenannte Rechtfertigungslehre. Vielleicht hat der eine oder andere mal etwas davon gehört. Sie spielt für uns Protestanten, vor allem für Martin Luther, spielte sie eine ganz große Rolle. Im dritten Kapitel fasst Paulus das so zusammen: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und auf diesen Gedanken ist Paulus so viel daran gelegen, dass er ganze Kapitel erst einmal sich nur damit befasst. Und jetzt am Anfang unseres Predigttextes, am Anfang des 5. Kapitels, fasst er das Ergebnis all dieser Gedanken noch einmal kurz und knapp zusammen. Es ist der erste Vers. Gerecht geworden durch den Glauben, haben wir also Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ganz kurz wollen wir uns vor Augen führen, was Paulus damit meint, bevor wir dann uns die weiteren Verse anschauen. Gott will uns gerecht sprechen, das heißt im Grunde, Gott will uns Menschen vor uns selbst beschützen. Gottes Ziel mit uns Menschen, das Paulus unsere Rechtfertigung nennt, könnte man auch so benennen. Der Mensch darf mit sich selbst im Reinen sein. Er darf seine Stärken und Schwächen akzeptieren. Er darf sein Alter akzeptieren. Er darf die Konsequenzen seiner Lebensentscheidungen akzeptieren. Seien sie im Rückblick falsch oder richtig gewesen. Denn, so Paulus, vor Gott sind all diese Dinge nicht entscheidend. Nicht entscheidend ist, wie wir vor anderen dastehen. Nicht entscheidend ist, was wir geleistet oder nicht geleistet haben. vor dieser maßlosen, im Grunde maßlosen Selbstüberschätzung, dass unser Leben, dass das Gelingen unseres Lebens von unserer eigenen Leistung abhinge, vor dieser Überschätzung und dieser Überforderung will uns Gott beschützen. Und das tut er, indem er uns sein Wort hören lässt. Paulus nennt das durch unseren Herrn Jesus Christus, sein fleischgewordenes Wort. Gerecht geworden durch den Glauben, haben wir also Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und zu dieser Gnade, so nennt Paulus das auch, haben wir Zugang, und dieser Zugang, den nennt Paulus wiederum den Glauben. Den Glauben, er wächst und entsteht immer wieder bei uns Menschen, wenn wir sein Wort, Gottes Wort hören und es in uns wirkt. Durch ihn haben wir auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Es ist diese zwei Verse, die ersten zwei Verse sind wie eine Überschrift für das, was nun folgt. Denn jetzt, und darum geht es in unserem Predigttext, jetzt will Paulus auch deutlich machen, was das denn eigentlich konkret für uns Menschen bedeutet. Wo merken wir ganz konkret in unserem Leben, dass und wie der Glaube unser Leben verändert? Paulus leitet nun ganz geschickt über. Erst spricht er in Vers 2 noch von einem Rühmen der Gnade Gottes und der Herrlichkeit, die Gott uns geben wird. Und dann leitet er über dieses Stichwort Rühmen, zu einem bemerkenswerten, eigenartigen Kettenschluss. Nicht aber nur das. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Denn wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bewirkt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden. Was für eine bemerkenswerte Reihenfolge und Schlussfolge. Paulus geht von den Bedrängnissen aus. Und dieser Bedrängnisse rühmt er sich. Wie ist das zu verstehen? Paulus will hier nicht das Leiden oder Bedrängnisse irgendwie verherrlichen oder schönreden. Das wäre krankhaft. Wir sollen auch nicht eigens extra irgendein Leiden aufsuchen, um es auf uns zu nehmen. Nein, das sollen wir auch nicht. Das brauchen wir ja auch gar nicht. Denn die Bedrängnisse, sie suchen uns auf. Still vorausgesetzt wird hier von Paulus, dass alle Menschen solche Bedrängnisse kennen und erfahren. Zum Beispiel, wenn die Pläne, die wir für unser Leben gemacht haben, zerbrechen. Oder wenn sich Menschen, die uns wichtig sind, die wir gar lieben, von uns abwenden. Wenn sie sich uns entfremden oder entziehen. Oder vielleicht denken wir auch an die Diagnose einer schweren Krankheit oder den Verlust eines geliebten Menschen. Situationen, die uns körperlich oder seelisch bedrängen. Solche Bedrängnisse verlangen von uns Geduld. Denn wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bewirkt. Bedrängnisse fordern von uns Geduld. Situationen, die uns bedrängen und belasten, können wir in aller Regel nicht von jetzt auf gleich ändern. Eine schwere Erfahrung, die wir gemacht haben, können wir nicht schnell wieder abschütteln. Es braucht Geduld. Egal, ob wir die Geduld aus eigener Kraft aufbringen können oder die Zeit einfach schlicht ertragen, erdulden müssen. Aber es geht hier nicht nur um die Geduld mit anderen zum Beispiel. Das gilt ja ganz überhaupt. Wie gut täte es uns, wenn wir etwas mehr Geduld aufbringen könnten. Und wie schwer fällt uns das bisweilen. Ganz nebensächlich zum Beispiel etwas mehr Geduld in den Supermärkten und an der Kasse. Aber auch, und ganz und gar nicht nebensächlich, etwas mehr Geduld mit unseren Mitmenschen. Mit unseren Eltern und Großeltern. Und umgekehrt mit unseren Kindern. Geduld der Älteren mit den Jüngeren und umgekehrt. Geduld mit der Politik. Geduld nicht zuletzt auch mit uns selbst. Vor allem nach einer Bedrängnis ist Geduld mit uns selbst gefragt, bis wir wieder zu Kräften kommen, bis wir wieder lachen und fröhlich sein können, bis wir wieder nach vorne blicken können, Geduld, bis wir wieder neues Zutrauen und Vertrauen fassen können. Aber Paulus sagt hier nicht, solche Bedrängnisse fordern Geduld und verlangen uns das ab. Das ist ja richtig. Paulus aber sagt hier, Bedrängnisse bewirken Geduld bei uns. Das sagt er, weil und nachdem er uns ja zuvor an Gottes gnädiges Handeln erinnert. Und ist es nicht so, das Hören von Gottes Wort, das Vertrauen auf ihn, mag ich es auch nur manchmal im Leben erfahren, es hilft uns dabei, die nötige Geduld in Bedrängnissen und derartigen Situationen aufzubringen. Und nun fährt Paulus fort. Geduld aber bewirkt Bewährung. Langsam keimt vielleicht Licht am Ende des Tunnels auf. Wenn wir auf eine gewisse Zeit, die schwer war, zurückblicken und sehen, was wir erduldet und ertragen haben, so spricht uns vielleicht jemand zu. Vielleicht ein Seelsorger oder ein guter Freund. Oder wir nehmen es vielleicht ja sogar auch einmal selbst bei uns wahr. Ich habe mich bewährt. Geduld aber bewirkt Bewährung. Und dann Bewährung wiederum bewirkt Hoffnung. Das Erfolgserlebnis der Bewährung gibt uns einen Grund zu neuer Hoffnung, zu neuem Optimismus. Das Leben wird weitergehen und wir können auch wieder Gutes erfahren, gar wieder fröhlich werden. Und dann dieser bemerkenswerte letzte Satz. Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden. Wenn das gelingt, dass Hoffnung aufkeimt, seien die Bedrängnisse auch noch so groß, dann bewahrt uns die Hoffnung davor, unter der Last der Bedrängnisse einzuknicken. Hoffnung eröffnet uns den Blick in die Zukunft und lässt uns in der Gegenwart nicht untergehen. Liebe Gemeinde, hier ist kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig. Keine Übertreibung und keine Beschönigung. Ganz nüchtern lässt uns Paulus an dieser Schlussfolge teilhaben. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt uns nicht zuschanden werden. Aber nicht nur unsere Bewährung ist hier als Grund von neuer Hoffnung gemeint von Paulus, sondern auch und vor allem Gott selbst als Grund unserer Hoffnung. Pointiert fragt der Theologe, evangelische Pfarrer und Widerstandskämpfer im Dritten Reich Dietrich Bonhoeffer in einer Predigt über diesen Text: Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Haben wir in der Kirche noch Hoffnung? Noch diese große Hoffnung auf Gott selbst? Dann ist alles gewonnen. Haben wir sie nicht mehr, dann ist alles verloren. Nicht nur die Bewährung gibt Grund zur Hoffnung, sondern zu der Hoffnung auf Gott haben wir auch einen Grund. Und diesen Grund hat Gott selbst gelegt. Und damit komme ich nun zu dem dritten Absatz unseres Predigttextes. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Paulus vergleicht hier unser Herz mit einem Gefäß. So wie man Wasser oder etwas anderes in eine Schale gießen kann, so ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Dieses Bild, unser Herz ist wie eine gefüllte Schale, spiegelt sich auch in dem schönen Wort im Deutschen, jemandem sein Herz ausschütten. Wenn unser Herz voll von Kummer, von Sorgen, vor lauter Bedrängnissen ist, dann müssen wir jemandem unser Herz ausschütten, damit es sich wieder neu füllen kann. Gott sein Herz auszuschütten, das nennt die Bibel das Gebet. Schütte dein Herz aus vor dem Herrn wie Wasser, heißt es wörtlich im Alten Testament. Liebe Gemeinde, wer in Bedrängnis gerät, der darf ganz gewiss und ganz getrost sein. Gott steht uns bei. Ihm dürfen wir auch unser Herz ausschütten und das dann erleichterte Herz darf sich erwartungsvoll und hoffnungsvoll freuen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Amen. Und der Friede Gottes, der weit höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.